Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kam es dazu, also gar nicht so sehr nach das Lagerdenken, sondern zunächst einmal zu dieser großen positiven Einschätzung. Eigentlich stehen wir doch, Professor Splette, in einer Epoche, in der sich die moderne Welt hochgradig selbst problematisch wird. Sie schaut auf sich und denkt sich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Sozusagen, irgendwie geht immer alles schief. Kaum haben wir hier was Schönes aufgebaut, dann reißen wir es auf der anderen Seite doppelt und dreifach wieder ein. Trotzdem gibt es diese Aufbruchsstimmung und die hat ja einen realen Anhalt. Die kommt ja nicht von irgendwo her und das ist kein blinder Optimismus, sondern das ist ja einer, der durchaus eine Entsprechung hat. Wo finde ich diese Entsprechung?
Ja, theologisch liegt die, denke ich, doch einfach in der Verheißung Jesu Christi, dass das immer wieder neu angegangen werden muss. Näher hin war das tatsächlich damals das Bewusstsein und die Erfahrung, dass sich die Dinge öffnen, dass man anfängt, auch auf das Denken der Neuzeit zuzugehen. Wenn man sich überlegt, ich habe, als ich studierte, noch eine Indexerlaubnis haben müssen, um Descartes und Kant lesen zu können. Dass solche Dinge allmählich aufhörten damals, das gehört mit zu diesem Aufbruchbewusstsein, dass sich heutige Leute kaum vorstellen können, was das damals für uns bedeutete. Nicht, dass gerade auch dann in der Begegnung mit den Theologen, die das versuchten, und eben, ich habe ja glücklicherweise eben in der Zeit unerwarteterweise da bei Rana sogar das unmittelbar miterleben können, dass man sieht, wie man die Dinge aus der geschlossenen neuscholastischen Sprache herausführen kann, dass man sich trauen kann, sie in Frage zu stellen, wenn man nur korrekt und sauber und mutig denkt und kirchlich denkt. Dass man dann auch, jedenfalls haben wir das mit Atem angehalten bei Paterana erlebt, dass er so die Bretter an der stärksten Stelle anbohrte und sagt, jetzt denken wir doch mal rum, wo man sich kaum traute, das zu denken, weil man sagt, wer weiß, wo landet man da? Und er kam dann auf der anderen Seite des Brettes wieder heraus und sah, aha, man kann das auch so sehen und greifen. Und diese Öffnung, zum Beispiel, um bei meinem Gebiet der Philosophie zu bleiben, dass man sagt, man kann auch mit dem deutschen Idealismus, mit den Leuten des deutschen Idealismus etwas anfangen, die in der scholastischen Examina eben nicht vorkamen, sondern nur unter den Adversarii und dort immer nur so mit einzelnen herausgetrennten Sätzen, dass man sagt, wenn man sich wirklich in die einliest, kann man was von denen lernen und kann auch von dort her nochmal Dinge wieder aufnehmen und lebendig machen. Das war die Erfahrung.
Und nach dieser Eröffnung kommt Gaudium et Spes auch gleich direkt zur Sache, nämlich zum Menschen. Vielleicht schauen wir nochmal auf den Eingang. Was finden wir da ganz grundlegend über den Menschen gesagt?
Ja, eigentlich ganz klassisch würde ich meinen, tatsächlich, sie beginnen also mit dem Menschen, setzen dort ein, sagen, der Mensch stehe da jetzt im Punkt der Ausführungen und da kann man sich schon fragen, ist das der einzige Weg? Ich habe mich da mal auch ein bisschen drüber gewundert, weil ich lieber also von Gott ausgegangen wäre, aber ich denke mir dann wieder, dass es für die Seelsorger eigentlich nicht falsch ist. Weil ich stelle mir das Verhältnis von Mensch zu Mensch und Mensch zu Gott so in einem Dreieck vor. Wenn man das malen würde, die unteren beiden Punkte wären ich und du, um mal das so zu sagen. Und dann würde ich oben auf der Spitze Gott hinschreiben. Und dann kann man sagen, dass der Weg für den normalen Menschen sicher der ist, mit dem anderen Menschen zusammen auf Gott zuzugehen, während die Seelsorger angefangen vom Papst, eher dass ich mit Gott zusammen auf die Menschen zugeht. Aus diesem Miteinander mit Gottes, aus dem von ihm Gesandtsein, das dort hineingehört, darauf läuft es ja hinaus auf Sendung, nicht? Wenn man schaut im den Exerzitien des Ignatius. Die vierte Woche gehört den Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und jede Begegnung schließt eigentlich mit der Sendung. Apostel, das heißt weggeschickt. Man geht dort weg. Also man geht auf die Menschen zu von dort her. Und um da jetzt zu entwerfen, wie der Mensch ist, werden dann tatsächlich die Grundgedanken, sagen wir mal, einer theologischen Anthropologie kurz dargestellt. Da ist der erste Gedanke, der, dass wir geschaffen sind nach dem Bild Gottes, dass wir geschaffen sind, nicht allein steht dort, besser hieß es also nicht einsam, denke ich, nämlich als Mann und Frau oder noch allgemeiner gesagt als Endsoziale, also als Gemeinschaftswesen. Dann kommt an der zweiten Stelle, ach so, einen Moment vielleicht da noch gerade geblieben, für mich gehört das zu den Versäumnissen und den Kümmernissen der Neuzeit, dass der erste Glaubensartikel, also die Schöpfung, christlich einigermaßen untergegangen ist, wenn ich das recht, also ich empfinde das jedenfalls so. Bei den evangelischen Christen wundere ich mich nicht drüber, weil die sagen, dass durch die Erbsünde eben die menschliche Natur total verdorben ist und dass die ausfällt, dass wir mit der Vernunft nicht mehr zu Gott kommen können und, und. Aber ich habe den Eindruck, dass es katholisch auch nicht viel besser war, sondern mit diesem Text wunderbar geschaffen, wunderbarer erneuert, der früher ja in jeder Messe vorkam. Heute taucht er noch auf in einer der Weihnachtsmessen, dass diese Grundhaltung dazu führte, dass die Schöpfung irgendwie der erste Glaubensartikel übersehen wurde. Dabei finde ich, dass eine solche Basis, wenn man nämlich ernst macht damit, sich klarzumachen, dass wir wirklich von Gott geschaffen sind, dann heißt das gewollt sind. Das heißt, dass man sagen muss, alles Sein ist gewollt sein. Das liegt nicht einfach so da oder rum, sondern wir sind von dort her gewollt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Schöpfung ja nicht bloß sagt, dass wir ganz und gar geschaffen sind und aus nichts geschaffen sind, sondern dass auch noch die Bestimmung hingehört, dass wir jeden Moment in seinem Jahr erhalten werden. Creatio continua, schöpferisches Erhalten, hieß der Fachausdruck dafür. Wenn man das bewusst hätte, dass wir jeden Moment wissen, dass wir in jedem Moment von ihm gewollt sind, und zwar jeder Mensch, die Guten wie die Bösen, jeder Henker von Auschwitz und jeder Kinderschänder und alle und jede in jedem Moment von Gott gewollt, weil sein Gewolltsein heißt, dann denke ich, würde das Verhältnis von uns zu uns, also von jedem zu sich und zu den anderen und zur Welt im Ganzen sicher anders aussehen. Das ist also der erste Schritt, zu sagen Schöpfung. Der zweite Schritt ist dann, dass der Mensch durch den Missbrauch der Freiheit gefallen ist. Das ist ja ein Gedanke, der in der Neuzeit eben ganz aus der Mode gekommen ist, außer innerhalb eben der Kirche. Und da hört man jetzt wirklich eben französischer Text die Stimme Pascals heraus, wenn es dort immer heißt, diese irritierende Doppelsituation von erhabener Berufung und tiefem Elend. Das wird also hier wirklich deutlich gesagt und das hören die Leute natürlich nicht gern. Heute haben wir einen Großteil auch unserer Theologen bei uns in Deutschland, die von der Erbsünde gar nichts mehr hören wollen. Während Pascal ja gesagt hat, so unverständlich und nicht bloß unbegreiflich, sondern eigentlich auch unverständlich diese Lehre ist, der Mensch würde noch unbegreiflicher, wenn sie fehlte. Und dann kommt an der dritten Stelle dann gleich, dass der Mensch grundsätzlich erlöst ist von Gott. Dass wir also Geschaffene, Gefallene und Erlöste sind. Das sind die drei Pfeiler einer theologischen, einer christlichen Anthropologie. Dann geht es nochmal eigens auf die Leiblichkeit ein, auf das Geist-Leib-Wesen, halt, was ja auch wichtig ist, weil wir es auch im Deutschen ja bemerken, dass das Wort Leib so gut wie aus der Mode ist. Die Leute reden eigentlich nur noch von Körper. Im Körper sitzt man dann drin als der Geist, der man eigentlich ist. Das klang bei Platon so und klingt bei Descartes nochmal wieder so. Und heute hat man auch den Eindruck, dass das für viele so klingt. Also das wird dann so aufgenommen. Und an den Schluss wird dann dort gestellt, das Freiheitswesen nochmal. Dass wir Freiheitswesen sind, ehe dann noch vom Tod die Rede ist. Das finde ich eine wirklich sinnvolle Einführung, dass man weiß, so vor diesem Hintergrund muss man jetzt gucken, wie es dann weitergeht.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Professor Jörg Splett über die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes und sind da jetzt gerade am Anfang, am Eingang der Grundlegung des Menschseins, Ausführungen eben ganz grundlegende zum Menschen. Und da fragen wir, müssen wir einfach den philosophischen Anthropologen Jörg Splett fragen. Zunächst mal, Sie haben gesagt, es sei ein wenig schade oder bedauerlich, dass in der Neuzeit dieses Moment der Schöpfung des Menschen, schlicht, dass er geschaffen ist, was für Sie eben heißt, geschaffen sein heißt dann gewollt sein, dann heißt sein gewollt sein, müssen wir den Philosophen fragen, ist das etwas, was ich als Christ, was der Konzilsvater allein aus der Offenbarung mitbringt? Oder könnte er da eventuell philosophisch, anthropologisch, ganz allgemein, natürlich, wie man auch gesagt hätte, anknüpfen?